In meinem Geldbeutel, da finde ich natürlich Geld, aber wenn ich da weitergucke, finde ich auch zwei Karten, die irgendwie etwas über eine Spannung ausdrücken, die in meinem Leben herrscht, die über meinem Leben steht. Ich vermute, eine von den Karten haben die meisten von euch auch in ihrem Geldbeutel. Die sieht so aus, also bei euch wahrscheinlich fast so ähnlich, da müsste aber ein anderes Gesicht drauf sein. Das ist der Personalausweis. Der Ausweis, der dafür spricht, dass ich deutscher Staatsbürger bin, mit dem kann ich mich gegenüber der Polizei oder sonst auch irgendwo ausweisen. Da weiß ich, wo ich hingehöre, kann hinten sogar nachlesen, wo ich wohne, falls ich das mal vergessen haben sollte. All das zeigt mir diese Karte. Und dann gibt es noch eine zweite Karte, die ich im Geldbeutel trage. Da ist das gleiche Gesicht oder fast das gleiche Gesicht drauf, weil es um die gleiche Person geht. Und dann steht da noch was von der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland drauf. Das ist nämlich der Ausweis, dass ich Pastor bin in der EG. Und diese Karte habe ich jetzt stellvertretend mal dafür mitgebracht, dass sie dafür steht, dass ich als Christ lebe. Natürlich brauche ich als Christ keinen Ausweis, um nachzuweisen, ich bin Christ. Aber als Christ, als Pastor bin ich Christ und deswegen steht diese Karte dafür. Und diese beiden Welten, auf der einen Seite die staatliche Welt, die Bundesrepublik Deutschland, auf der anderen Seite die geistliche Welt, jetzt mal dargestellt von der EG. Zwischen diesen Welten lebe ich und in diesen Welten muss ich in beiden Bereichen irgendwie zurechtkommen und versuchen, darin zu leben. Beides ist mir vertraut, lebe schon lang genug in Deutschland, bin auch schon eine Weile Christ, dass ich weiß, wie das geht. Aber wenn ich darüber nachdenke, wie lebe ich eigentlich als Christ, und dann darüber nachdenke, was sind denn die Werte, die in unserem Staat gelten, welche Herausforderungen, welche Anforderungen sind denn da, welche Entwicklungen sind denn da, führt das dazu, dass ich manchmal das Gefühl habe, als Christ lebe ich doch irgendwie in der Fremde. Obwohl ich eigentlich in meinem Heimatland lebe, fühle ich mich trotzdem plötzlich fremd. Und das Spannende ist, dass es Menschen zu allen Zeiten gab, denen es schon so gegangen ist, die sich in der Fremde gefühlt haben. Es gibt einen ganzen Brief im Neuen Testament, der sich an Menschen richtet, die in der Fremde leben. Das ist der erste Petrusbrief. Petrus schreibt dort an Christen, die aus ihrer Heimat vertrieben worden sind, jetzt in einem anderen Umfeld, wahrscheinlich in der heutigen Türkei leben, dort eine absolute Minderheit darstellen, sich wie in der Fremde fühlen. Und jetzt ist die Frage, wie leben denn Christen eigentlich in einem solchen Umfeld? Wie gehen sie denn in einem solchen Umfeld damit um, dass sie eine Minderheit sind, dass der Staat, dass das Umfeld sich überhaupt nicht darüber freut, wenn du als Christ lebst? Und ich glaube, dass aus diesem Grund, auch wenn der Brief ja schon vor fast 2000 Jahren geschrieben worden ist, er uns heute in einer Zeit, wo wir davon hören und lesen, dass es immer weniger Christen in unserem Land gibt, dass die Bedeutung des Glaubens immer mehr abnimmt, dass dieser Brief uns unglaublich viel zu sagen hat. Und irgendwo habe ich vor kurzem das Zitat gelesen eines Theologen, der sagte, was in der Reformation der Römerbrief war, der da neue Erkenntnisse gebracht hat, ist in heutiger Zeit der erste Petrusbrief, der uns hilft, in diesem Land, in unserem Umfeld, in der Fremde zu leben. Wer den Brief liest, der merkt, Petrus startet am Anfang mit relativ vielen theologischen Aussagen, erklärt, was ist denn die Identität als Christ, was ist unsere Hoffnung. Und dann kommt er im zweiten Kapitel mehr auf die praktischen Auswirkungen und hat dort unter anderem verschiedene Verhältnisse, wie lebt man eigentlich als Christ gegenüber Autoritäten auf der Arbeit, wie lebt man, das ist dann schon Kapitel 3, wie lebt man denn auch in der Ehe, vielleicht auch in so einem fremden Umfeld, aber zuerst geht es um die Frage, wie lebe ich denn eigentlich als Staat oder lebe ich eigentlich im Staat mit Menschen in meinem Umfeld? Und Petrus würde sagen, lebt da gut bürgerlich in der Fremde. Und Ulrich hat es schon gesagt, das ist jetzt kein Werbeblock für irgendein gut bürgerliches Restaurant, sondern es geht darum, gute Bürger im Staat zu sein. Ich lese den Predigttext aus 1. Petrus 2, die Verse 11 bis 17. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Ordnet euch um des Herrn willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben, sowohl dem Kaiser, der das höchste Amt bekleidet, als auch den Gouverneuren, die von ihm eingesetzt sind und deren Auftrag es ist, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und denen die Anerkennung auszusprechen, die tun, was gut und richtig ist. Denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Ihr seid freie Menschen, doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Begegnet allen Menschen mit Achtung. Liebt eure Glaubensgeschwister. Habt Ehrfurcht vor Gott. Achtet den Kaiser. Gut bürgerlich in der Fremde, dazu stellt uns Petrus drei Lebensbereiche vor, die in diesem Text angesprochen wird. Und das erste ist das Leben in mir. Ich kann mich ja ganz schnell, wenn ich über das Leben im Staat nachdenke, über diese böse Welt aufregen und über all das, was furchtbar negativ ist, all das, was nicht stimmt. Und dann vergesse ich aber einen ganz wichtigen Teil. Wo ich lebe, fängt es auch immer bei mir selbst an. Das hat mit mir zuallererst zu tun. Ich selbst, mein eigenes Leben, mein Charakter, meine Einstellungen, die haben ja auch was damit zu tun, wie ich eigentlich im Staat lebe oder eben nicht gut bürgerlich lebe. Petrus beginnt diesen Abschnitt ja sehr liebevoll. Liebe Freunde oder man kann es auch übersetzen, Geliebte. Das ist eine Grundaussage, die er schon vorher in dem Brief deutlich gemacht hat. Die Empfänger, sie sind geliebt von Petrus, der aus Liebe zu ihnen schreibt, aber noch viel mehr von Gott, der sie liebt. Und das gilt für sie, auch wenn sie, wie Petrus schreibt, ja, jetzt in dieser Situation nur Gäste und Fremde in der Welt sind. Also nicht ganz zu Hause in dieser Welt, wo sie leben. Gott liebt sie. Er ist es, der sie berufen hat. Er gibt ihnen die Grundlage für alle Hoffnung. Und gleichzeitig legt Petrus aber ja auch schon eine Spur auf das, was für die Christen gilt. Man liebt sich auch untereinander. Die geschwisterliche, freundschaftliche Liebe unter Christen, sie ist wichtig. Das soll der Umgang sein, mit dem wir auch etwas nach außen verkündigen und weitersagen. Und das ist wichtig, wenn es um die folgende Ermahnungen geht. Petrus wird sehr eindringlich, weil er den Christen schreibt, sie sind auf dem Weg zum Ziel, aber eben nicht hier vollständig zu Hause. Er schreibt, ich ermahne euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Jetzt ist ja wieder die Sommerzeit, wo man vielleicht dies mal nutzen kann, um Ausflüge zu machen. Wahrscheinlich sind heute und an dem langen Wochenende auch einige unterwegs und haben das genutzt. Und man kann in Deutschland ja zum Beispiel wunderbar ganz viele Burgen und Festungen besichtigen. Hier relativ in der Nähe in Koblenz gibt es ja die große Festung Ehrenbreitstein. Vielleicht waren manche von euch auch schon mal hier auf dieser Festung. Die ist in der Sächsischen Schweiz, das ist die Festung Königstein. Wir waren da vor ein paar Jahren mal im Urlaub und ich finde es beeindruckend, diese Bauwerke zu sehen. Gerade diese Festung auf so einem Tafelberg gelegen, die Felsen, die da sind, noch mitgenutzt und dann obendrauf diese unbezwingbare Anlage drauf gebaut. Und militärisch ist diese Festung in Sachsen niemals erobert worden. Und es gab unterschiedliche Herrscher und Machthaber, Militärs, die das versucht haben, die Preußen mit Friedrich dem Großen oder später dann Napoleon, alle, die haben es nicht geschafft, diese Festung zu besiegen. Der Einzige, der es geschafft hat, war ein Schornsteinfeger. Der ist durch so einen Felskamin hochgekrabbelt oder hochgeklettert, so wie er das wahrscheinlich sonst auf der Arbeit auch gemacht hat, war dann oben. Die Soldaten auf der Festung haben sich nicht unbedingt gefreut, als er gekommen ist. Er durfte dann Urlaub machen, auf Staatskosten sozusagen im Gefängnis. Aber eben militärisch konnte diese Anlage mit ihren ganzen Wällen und Kanonen und Verteidigungsanlagen nicht besiegt werden. Die Gefahr für eine solche Festung lauerte gar nicht unbedingt von außen. die Gefahr lauert in. Dass es da Soldaten gab, die gesagt haben, eigentlich bin ich mit der Festungskommandatur, bin ich mit dem König, für den wir hier dienen, gar nicht so zufrieden. Und ich kenne da jemand woanders und der hat mir Geld geboten und den verrate ich jetzt mal, wie man hier reinkommt. Oder ich lasse irgendwo mal die Tür aufstehen. Oder ich verrate, wo die Mauer am schwächsten ist. Also die Spione von innen waren die Gefahr für eine solche Festung. Und so ist es auch bei uns Menschen. Wir können uns gerne über die Gefahren von außen unterhalten, aber in uns drin tobt auch die Gefahr. Nicht die böse Welt wird zuerst genannt von Petrus. Er spricht von den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur. Und dabei denkt er jetzt nicht zuallererst oder nicht nur ausschließlich vielleicht an sexuelle Versuchungen, denen wir ausgesetzt sind. Die Wünsche unseres Herzens sind ja noch viel vielfältiger. Immer darauf zu bestrebt, das alles zu kriegen, wo wir glauben, das müssten wir alles noch haben. Die wichtigste Person im Universum, sie muss doch all das haben, damit diese Stellung, die sie hat, auch noch richtig zur Geltung kommt. Am Beginn des zweiten Kapitels nennt Petrus an anderer Stelle ja zum Beispiel auch Neid, Heuchelei, Falschheit, Verleumdung untereinander als Ausdruck davon, was diese selbstsüchtigen Wünsche der menschlichen Natur sein können. Immer der Versuch, ich muss noch besser dastehen. Ich muss mich noch mehr hervorheben, die anderen klein machen, mich davon abheben, bloß nicht zu kurz kommen. Und Petrus weiß, dass das eine Gefahr ist. Er nennt das ganz bewusst hier zu Beginn dieses Abschnitts, weil er uns Menschen kennt, auch wenn er zu ganz anderen Menschen geschrieben hat. Aber schon damals hat das Umfeld die Menschen wahrscheinlich so geprägt und heutzutage noch viel mehr, wo wir ja immer noch besser sein müssen als alle anderen, uns optimieren wollen, noch mehr erreichen wollen. Wie schnell sind da die Meinungen und Ansprüche auch von anderen Leuten übernommen? Und wie schwer ist es, dass wir uns ganz auf den Eckstein, auf das feste Fundament Jesus Christus stellen, dieses Grundvertrauen zum Ausdruck bringen, was zum Beispiel in dem bekannten Psalm 23 im ersten Vers zum Ausdruck kommt: Wenn der Herr der Hirte ist, dann fehlt es uns an nichts. Oh doch, uns fehlt doch immer einiges, oder? Es ist so schwer. Ja, es ist Krieg. Petrus wird da sehr, sehr deutlich. Da herrscht Kampf in unserer Seele. Das zerreißt uns fast, wenn wir dieses Gefühl haben, zu kurz zu kommen. Das möchte doch keiner. Wer in der Fremde bestehen will, der muss vorher etwas wissen. Und das sagt Petrus gleich am Anfang: Geliebte, ich bin geliebt. Gott liebt mich, ganz egal, wie viel ich habe. Ganz egal, was ich vorzuweisen habe, was ich bringen kann, ob ich vielleicht im Vergleich zu anderen abfalle oder mich auch überlegen fühle, das ist Gott ganz egal. Die Wünsche unseres Herzens dürfen uns nicht bestimmen. Denn wenn ich nur auf mich fokussiert bin, dann wähle ich den Blick auf andere, die um mich herum leben. Ganz egal, ob das in der Gemeinde ist oder dann im weiteren Umfeld, an der Arbeit, in der Nachbarschaft, wo auch immer, werde ich den Blick auf die Menschen nicht haben. Das ist nicht das gutbürgerliche Verhalten, auf das Petrus hier Wert legt. Und Petrus legt einen Wert darauf, dass wir eben nicht nur vor uns leben, sondern eben auch vor den Menschen. Das ist das Zweite, was er uns hier zeigt. Was wir im nächsten Vers lesen können, Vers 12, könnte man auch mit der Aussage von Jesus aus der Bergpredigt zusammenfassen, Matthäus 5. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Christen leben ja nicht abgeschottet in der Welt. Also sie sollen es auf jeden Fall nicht. Manchmal gibt es ja solche Tendenzen dazu zu sagen, wir machen jetzt die Türen zu und lassen die Rollläden runter, dass bloß keiner was mitbekommt. Aber wir leben ja nun mal mit anderen Menschen zusammen. Manchmal vielleicht sogar ganz nah in der Familie, an der Nachbarschaft, Arbeitsstelle und so weiter. Und es gibt hier große Möglichkeiten, um zu prägen, um was zu zeigen. Petrus spricht von einem vorbildlichen oder rechtschaffenden Leben. Und das Leben eines Christen orientiert sich ja zuallererst an Jesus Christus. Er spiegelt von Gott etwas von Gott in dieser Welt wider. Und das ist natürlich nicht einfach, das vor Menschen zu leben, die vielleicht gar nichts von Jesus wissen wollen. Und Petrus wusste das damals auch. Die Christen waren unglaublichen Vorurteilen ausgesetzt. Wir können das zum Beispiel lesen in Texten des römischen Geschichtsschreibers Tacitus, der zum Ausdruck bringt, wie die Menschen im Römischen Reich über diese neu aufkommende Gruppe der Christen gedacht haben. Er schreibt davon, dass die Christen wegen ihrer Abscheulichkeiten, die sie bei ihren Zusammenkünften treiben, verhasst wären, vor allem Volk. Die Menschen spekulierten, mit denen stimmt irgendwas nicht, die sprechen davon, sie trinken Blut bei ihren Zusammenkünften. Da gibt es bestimmt auch Kinderopfer. Und all das waren Vorurteile, die den Christen entgegengeworfen worden sind. Die machen nicht mit bei dem, was im Staat gilt, das sind wahrscheinlich kleine Terroristen. Die werden irgendwann den Staat über den Haufen werfen wollen, die denken nicht an das Wohl des Staates. Also Begeisterung für diese kleine Gruppe der Christen war nicht wirklich vorhanden. Und vor diesem Hintergrund fordert Petrus jetzt die Empfänger des Briefes, aber die Christen generell auch auf und sagt, euer Leben muss genau das Gegenteil beweisen. Ihr müsst so leben, dass den Verleumdungen, die euch begegnen, das Maul gestopft wird. Dass die gar keinen Grund dafür finden, diese Verleumdungen anzubringen. Und er setzt voraus, dass es bestimmte christliche Werte gibt, die auch in der nichtchristlichen Gesellschaft Anerkennung finden. Auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt gelebt werden, dass man aber trotzdem sagt, grundsätzlich Ehrlichkeit, vielleicht auch zu sagen, wir bringen keine Menschen um und so weiter. Alle diese Werte, die vereinen uns, ganz egal, ob jetzt Christ oder nicht Christ. Und die Hoffnung ist, dass die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dann durch die Lebensart einen Zugang zu Gott finden. Und ich glaube, dass wir dabei auch heute etwas zu geben haben. Auch den Menschen in unserem Umfeld etwas zu geben haben. Und die Frage ist, wie gehen wir eigentlich mit anderen Menschen um? Also das fängt bei den ganz einfachen Basics sozusagen menschlichen Umgangs miteinander an. Sind wir freundlich zu den Menschen, die uns begegnen? Grüßen wir auf der Straße? Mich hat in Kröffelbach ein Mann angesprochen, der eher so ein etwas schwieriger Charakter ist, auch nicht zu uns in die Gemeinde kommt und der irgendwann zu mir gesagt hat, er findet das nett, dass ich ihn grüße, weil sonst würde er von niemand gegrüßt aus der Gemeinde. Keine Ahnung, was da vorgefallen ist, aber mir ist kein Zacken aus der Krone gefallen, ihm jetzt mal einen guten Tag oder einen guten Abend zu wünschen. Und wenn es damit man zumindest mal einen schönen Zugang legen kann und die Person jetzt nicht gleich sagt, aha, der Oberfromme, der grüßt auch nicht, hat man doch zumindest schon mal was erreicht. Jemand anderes aus dem Dorf hat uns als Ehepaar angesprochen, dass er findet, es ist schön, dass wir zusammen spazieren gehen und Händchen halten. Wäre doch schön, wenn Menschen noch miteinander glücklich sind. Hat uns nichts gekostet, das zu machen. Wir gehen gerne spazieren und wir mögen uns, also wo war das Problem, jetzt so miteinander zu leben? Also wie die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, mit den Menschen um uns herum, kann schon ein Hinweis auf Jesus sein. Eben, wie leben wir das miteinander, wenn wir verheiratet sind, in unserer Ehe, in der Familie? Wie gehen wir, und da kommt Petrus da gleich auch noch zu, wie gehen wir mit den Ordnungen in Gesellschaft und Staat um? Wie verhalten wir uns, wenn wir noch arbeiten am Arbeitsplatz? Und ich glaube, dass wir hier einiges prägen können durch unseren Lebensstil. Was wäre, wenn die Menschen in unserem Umfeld merken, die Christen sind ganz normal? Das sind ganz normale Leute, die sind gar nicht so komisch, wie wir immer gedacht haben. Die dürfen sogar mal lachen. Die können Spaß haben, das ist kein Problem. Denen ist der Ort, wo sie leben, denen ist die Firma, die Nachbarschaft nicht egal. Und ich glaube, wo wir Menschen damit überraschen können, dass wir als Christen zuallererst ja auch mal Menschen sind, können wir ganz schön viel erreichen. Da passiert manchmal wirklich Interessantes. Und ich möchte nicht falsch verstanden werden, das alleine reicht natürlich nicht. Wir müssen auch immer noch den Menschen auch die gute Botschaft weitersagen, denn es ist ja eine gute Botschaft, die ausgesprochen wird. Ohne Gottes Wort und vor allem auch ohne seinen Geist geht nicht, dass Menschen zum Glauben kommen. Die wenigsten werden zum Glauben kommen und sagen, ich entscheide mich jetzt für Jesus, weil du so lieb zu mir bist. Aber wenn unser Lebensstil nicht zu dem passt, was wir sagen, dann stimmt da irgendwie auch was nicht, dann ist auch was durcheinander. Und natürlich ist klar, auch alles Wohlwollen, was wir Menschen gegenüber bringen, muss auch nicht zwangsläufig wohlwollend beantwortet werden. Es gibt immer noch genügend Menschen, die das radikal ablehnen und die vielleicht auch dann das Wohlwollen mit Füßen treten. Die Botschaft von Jesus und auch das Leben als Christ fordert Menschen, denen wir begegnen, immer wieder heraus. Weil es eben um einen radikalen Wechsel in dieser Situation geht. Weil es um die Frage geht, wer hat das Sagen in meinem Leben? Bin ich das selbst oder ist es Jesus? Wir leben als Christen vor den Menschen und auch wenn vieles fremd wirkt, sollte unsere Lebensart gut bürgerlich sein. Denn auch das ist ein Teil des Lebens, das Gott die Ehre gibt. Und Petrus wird dann jetzt noch etwas konkreter, wenn es um die eigentliche Frage geht, die auch mit den beiden Karten zu tun hat, nämlich die Frage, wie leben wir denn dann eigentlich auch innerhalb des Staates? Ich habe schon gesagt, da kommen mehrere Anweisungen im 1. Petrusbrief, jetzt hier ab Kapitel 2, Vers 13, die auch als Haustafel bezeichnet werden. Wir kennen solche Kataloge auch von Paulus, zum Beispiel aus dem Epheserbrief, wo er dann ja auch Sachen gibt, wie geht man in der Ehe miteinander um, Eltern und ihre Kinder und so weiter und so fort. Und hier eben auch Menschen in unterschiedlichen Stellungen und Konstellationen. Und hier am Anfang geht es um das Thema Christen und Staat. Und wir haben ja passend dazu eben schon in der Lesung den Text aus dem Römerbrief gehört, Römer 13, was ja der Text ist, wo Christen Orientierung finden, wenn es um die Frage geht, wie leben wir innerhalb des Staates, wie gehen wir mit der staatlichen Obrigkeit um. Und wenn wir jetzt diesen in den Predigtext hineinschauen, diesen Abschnitt anschauen, dann ist da zuallererst in Vers 16 das interessant, was Petrus schreibt, ihr seid freie Menschen. Das ist das Erste, was für uns gilt. Wir sind frei als Christen, weil Jesus Christus uns frei gemacht hat. Frei von den Bindungen und Fesseln der Sünde, frei von irgendwelchen Abhängigkeiten von Menschen. Wir erwarten alles von Jesus Christus. Daran binden wir uns. Er ist Mittelpunkt, Fixpunkt, Anker für unser Leben. Nur ihm sind wir verpflichtet. Aber, und damit gehen wir an den Beginn, Vers 13 zurück, wer sich Jesus verpflichtet, der ordnet sich auch in Ordnungen ein, in Ordnungen, in denen wir leben. Und damit eben auch in den Staat, der auch eine Ordnung ist. Christen in dieser Welt, wir alle, wir sind nicht von staatlichen Ordnungen gelöst. Wir leben als Staatsbürger, wir haben den Personalausweis des Staates, in dem wir leben. Wir leben in dieser Ordnung und Petrus zeigt es für das damalige System ja auf, achtet die Autoritäten, er nennt Kaiser und die Gouverneure, in dieses System sollen sich Christen einordnen um des Herrn willen. Gut bürgerlich, gute Staatsbürger, weil es auch Jesus dient. Und das ist nicht leicht, wenn der Staat vielleicht nicht so ist, wie wir uns das vorstellen können. Wenn der Staat ordentlich ist, wenn alles so passiert, wie wir uns das wünschen, ja klar, da kann ich mich dem auch unterwerfen. Aber wenn es nicht so gut ist, und ja, es gibt immer wieder Punkte, wo man sich wahrscheinlich dran stößt, wo man sagt, das würde ich jetzt aber anders machen als die oder jene, was ich kritisieren kann. Und mal ganz am Rande bemerkt, wenn wir sagen, das würde ich nicht so machen, würden wir es denn eigentlich machen wollen? Würden wir gerne die Verantwortung haben auf Landesebene, auf Bundesebene, vielleicht auch auf Kreisebene oder im Kommunalparlament, wollten wir diese Verantwortung haben? Aber bei all dem, wo man natürlich unterschiedlicher Meinung sein kann, und das ist ja auch ein hohes Gut, Meinungsfreiheit zu haben, leben wir aber in einem stabilen Staat mit stabilen Ordnungen, wo vieles funktioniert. Und trotzdem gibt es auch unter Christen Stimmen, die sagen, wir können dem Staat nur dann dienen, wenn 100% Gottes Ordnungen in Gesetze gegossen werden. Wenn alles, was aus Berlin oder aus Wiesbaden oder woher auch immer kommt, wenn das 100% Gottes Geboten entspricht. Und das klingt gut. Das wäre ja schön, wenn das so wäre, wenn das so gelebt würde. Wobei man auch sagen muss, in der Geschichte, die Beispiele, wo solche Gottesstaaten aufgemacht werden sollten, es waren auch immer noch Menschen, die das versucht haben und da kam das Problem dann auch gleich wieder dazu. Und wenn wir in diese Texte im Neuen Testament schauen, sowohl Paulus im Römerbrief als auch Petrus jetzt hier im Brief, ruft ja zum Respekt gegenüber einer Regierung auf, die jetzt alles andere als nach Gott gefragt hat. die Regierung in Rom. Als Petrus diesen Brief schreibt, vermutlich Anfang der 60er Jahre im 1. Jahrhundert, da herrscht in Rom dieser Mann, also das ist jetzt kein ganz aktuelles Foto, aber so stellen wir uns den ungefähr vor, so hat er wahrscheinlich ausgesehen, das ist der Kaiser Nero. Den Namen hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Im Jahr 64 nach Christus zerstört die Hauptstadt des Römischen Reiches Rom fast zwei Drittel der Stadt ein großer Stadtbrand. Und auch wenn es unterschiedliche Quellen heutzutage gibt, das unterschiedlich bewertet wird, gibt es auch Hinweise, dass Nero diesen Brand genutzt hat und hat ihn den Christen in die Schuhe geschoben, um zu sagen, die haben das Feuer gelegt. Und jetzt müssen die mal ausgeräumt werden, die bestrafen wir dafür. Es wird gemutmaßt, er hat es selbst irgendwie verantwortet, weil er Platz haben wollte für Bauarbeiten, aber es ist ja gut, wenn man einen Sündenbock gefunden hat. Und daraufhin kommt es zu ersten Verfolgungen gegenüber Christen in Rom. Es gibt Berichte davon, dass Christen in Tierhäute eingenäht worden sind und dann den Hunden zum Fraß vorgeworfen sind oder wilden Tieren. Andere wurden mit Pech übergossen, ans Kreuz genagelt und dann abends angesteckt, um die Stadt zu erleuchten. Und Petrus selbst hat in der Folge dieser Verfolgung vermutlich auch sein Leben in Rom gelassen. Also wir merken, diese Regierung in Rom war alles andere als christenfreundlich. Die hat sich alles andere als um Gottes Gebote geschert. Das Römische Reich war machtbesessen, brutal, gottlos und trotzdem erwartet Petrus von den Empfängern seines Briefes, von den Christen, dass sie sich dieser Obrigkeit unterordnen und dass sie ein Vorbild für zivilen Gehorsam sein sollen. Und das Gehorsam gegenüber den staatlichen Gewalten ist davon abgeleitet, dass wir Christen auch Gott gehorsam sind. Das steht über allem. Und um das volle Bild zu zeigen, muss man ja auch sagen, Petrus selbst sagt an anderer Stelle, als er vor dem Hohen Rat in Jerusalem steht und dort den Mund verboten gekommen soll, nicht mehr weiter das Evangelium verkündet, sagt der Apostelgeschichte 5, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist die oberste Autorität. Dann, wenn ein Staat oder ein Machthaber versucht, sich wie Gott verehren zu lassen, wenn Regierungen oder Regime sich als unfehlbar bezeichnen, wenn der Staat der Kirche vorschreibt, was sie glauben soll, dann hat Gehorsam gegenüber dem Staat Grenzen. Und wenn wir in die Geschichte auch der Christen in Deutschland gucken, dann gibt es ja Beispiele dafür, dass das auch prominente Christen getan haben. Denken wir zum Beispiel an Pfarrer Paul Schneider im Nationalsozialismus oder auch Dietrich Bonhoeffer, wobei man da auch sagen muss, bei den Letzteren, der hat extrem intensiv mit der Frage gerungen, ob Widerstand gegenüber Adolf Hitler überhaupt in Ordnung ist. Ob als Christ das in Ordnung ist, das zu tun. Und das hat er sich bei Adolf Hitler gefragt, wo wir wahrscheinlich alle sagen würden, der musste weg. Und zwar möglichst schnell. Christen sollen die Machthabenden respektieren, sie sollen sie achten. Und dazu gehört zum Beispiel auch, was Paulus im Timotheusbrief schreibt, für die Verantwortlichen im Staat zu beten. Und ich glaube, das wäre an manchen Stellen auch die viel bessere Alternative, dass wir die Hände falten, wenn wir uns über Dinge, die Politiker entscheiden, wundern, dass wir die Hände falten, statt beginnen zu meckern. Was erreichen wir mit unserem Gemecker? Und Petrus fasst jetzt das Ganze zum Abschluss noch einmal prägnant zusammen. Begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser. Es gibt also unterschiedliche Ebenen des gutbürgerlichen Lebens. Zuallererst sollen wir alle Menschen achten, allen Menschen mit Achtung begegnen. Und wenn wir in die Gesellschaft schauen, dann merken wir, davon ist auch einiges verloren gegangen in den letzten Jahren. Da herrscht kein sinnvoller Diskurs, da wird nur noch irgendwie übereinander geschimpft. Das sind unterschiedliche Ansichten, aber miteinander reden wird schwierig, die Leute werden immer radikaler. Manche kleben sich auf die Straße oder schmeißen Farbbeutel gegen Kunstwerke, andere schimpfen nur noch. Und wir müssen ja auch ehrlich sagen, das gibt es nicht nur draußen, sondern es gab ja vor ein paar Jahren mal sowas, das nennen wir Pandemie, manche erinnern sich vielleicht noch dran, dass das selbst in die Gemeinden hineingekommen ist. Und für die geistliche Familie hat Petrus ja noch den höheren Auftrag, eben nicht nur achtet euch, sondern liebt eure Glaubensgeschwister. Und gerade Corona hat, glaube ich, gezeigt, dass das nicht immer funktioniert hat. Da, wo Menschen der Glaube abgesprochen wird oder wurde, weil sie eine andere Deutung hatten oder andere Ansichten gehabt haben, wo Rechtgläubigkeit an die Beachtung oder Nichtbeachtung von bestimmten Regeln gekoppelt wurde, da, wo Raum gegeben worden ist, sich zu spalten an der Frage vom Umgang mit den Regelungen, das ist keine Botschaft, die sinnvoll nach außen gesprochen hat, auch aus den Gemeinden heraus. Und der höchste Wert, den Petrus jetzt hier nennt, ist: Habt Ehrfurcht vor Gott. Das steht über allem. Ja, er sagt dann auch noch: Achtet den Kaiser, aber das ist ja eigentlich genauso wie alle anderen auch. Aber Ehrfurcht vor Gott ist das Höchste. Gott ist zu fürchten, denn er ist die allerletzte Ordnung, also die höchste Ordnung. Vor ihm müssen sich einmal alle wiederfinden. Vor ihm müssen alle einmal Verantwortung übernehmen für das, was sie im Leben getan haben, was sie entschieden haben. Ganz egal, ob wir als Otto-Normalverbraucher oder vielleicht auch die, die in Macht und Verantwortung stehen. Er ist die Quelle der Ordnung und deshalb leben wir als Christen in der Ausrichtung auf Gott als gute und loyale Bürger im Staat, die aber manchmal auch unbequem für den Staat sein können, weil wir eben einen Herrn haben, der über allen Herren steht. Wie sieht es also aus, das gut bürgerliche Leben in der fremden Umgebung, also das Leben zwischen diesen zwei Bereichen? Es beginnt im eigenen Leben und dem Hinterfragen und Überlegen, welche Kämpfe, welche Gefahren, welche Versuchungen lauern eigentlich da bei mir, die mich selbst schon von Gott wegziehen würden. Es zeigt sich dann im Umgang mit den Menschen um mich herum und hat hoffentlich auch anziehenden Charakter. Und das gutbürgerliche Leben drückt sich auch in einem achtungsvollen und von Gebet getragenen Umgang mit staatlichen Autoritäten aus. In dem Wissen, der wahre Herr ist Jesus Christus. Ich bete mit uns. Herr Jesus, und wir sind dankbar dafür, dass wir in einem so stabilen Staat leben können, in dem wir hier leben. Bei allem, wo wir uns vielleicht über manches wundern oder uns auch ärgern, danken wir dir dafür, dass wir dieses Privileg haben, hier zu sein in einem Staat, wo wir versorgt sind, wo es viele gute Systeme gibt. Und wir danken dir als allererstes aber auch noch dafür, dass du der Herr bist, der über all dem steht, dass du uns befreit hast, dass wir von dir alles erwarten können. Und du setzt uns in diesen Staat hinein und gibst uns als Christen auch die Aufgabe, in den Umfeldern, in denen wir stehen, dich zu bezeugen und zu deiner Ehre zu leben. Herr, und oftmals ist es so schwierig, gerade auch, wenn wir uns wie in der Fremde fühlen, wenn so wenig nach dir und deinen Geboten gefragt wird. Herr, und wir bitten dich auch da um Vergebung, wo wir als Christen da vielleicht auch zu still gewesen sind und nicht auf Unrecht hingewiesen haben. Und genauso beten wir auch um Vergebung, wo wir zu schnell Urteile gefällt haben, wo wir nicht achtungsvoll gegenüber anderen Menschen waren, wo wir den Auftrag, den du uns gibst, für die Regierenden zu beten, nicht wahrgenommen haben, sondern nur geschimpft haben. Herr, leg uns das ganz neu aufs Herz, auch für die zu beten, die Verantwortung tragen. Rüste du alle, die auf den unterschiedlichen Ebenen Verantwortung übernehmen in Politik und Gesellschaft, mit deiner Weisheit aus. Gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, wo so vieles herausfordernd ist, wo wir vor vielen Fragen stehen. Wir beten ganz besonders auch für die Situation im Nahen Osten. Herr, der Konflikt, der dort herrscht, dass du auch dort Weisheit und gute Entscheidungen schenkst, denen, die Verantwortung tragen, die Einfluss nehmen können. Herr, wie gut ist es zu wissen, dass du der Herr über all dem bist, dass bei all dem, wo vielleicht auch manche komischen Charaktere auf Präsidenten- oder Machthaberstühlen sitzen, wir wissen, du stehst noch darüber. Und ganz egal, wer es ist, wir alle werden uns einmal vor dir verantworten müssen. Danke, dass wir mit dir, dem Herrn aller Herren, leben. und gib uns die Kraft, dass wir unser Leben zu deiner Ehre führen können. Amen.